herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Helena Pichler. Ich bin Redakteurin im Medizinressort. Und ja, in die Praxis kommen nicht nur Menschen mit physischen Problemen. Ein beträchtlicher Teil hat auch psychische Probleme. Die Prävalenz depressiver Störungen lag allein in 2023 bei ca. 12%. In echten Worten ist das ca. jede achte Person. Und für viele von Ihnen ist die Hausarztpraxis dabei die erste Anlaufstelle, was sich auch daran zeigt, dass ein Großteil der Diagnosen eben dort gestellt wird. Aber nicht nur das. Eine gewisse Patientengruppe kann und wird auch schon von Hausärztinnen und Hausärzten betreut. Wie genau das aussieht und wie für die eigene Praxis das vielleicht sogar selbst umsetzbar ist, darüber spreche ich heute mit Dr. Lars Hölzel, leitender Psychologe an der Oberberg-Park-Klinik in Schlangenbad. Hallo Herr Hölzel, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Pichler.
Ja, wir besprechen ja heute, wie genau Personen mit einer depressiven Störung durch psychologische Kurzinterventionen unterstützt werden können, speziell eben in der Hausarztpraxis, und wollen dabei auch ein bisschen erörtern, welche Vorteile das hat, wenn der Hausarzt das macht, und andersherum natürlich auch, wo da die Grenzen liegen. Für den Anfang würde ich Sie aber gerne bitten, einmal zu erklären, psychologische Kurzintervention, worum handelt es sich dabei eigentlich?
Ja, also der Begriff der psychologischen Kurzintervention, der stammt aus dem gleichnamigen Buch von Gänschen, Hertha und Berger. Und darunter werden so Interventionen gefasst, die auch im hausärztlichen oder fachärztlichen Kontext und auch von Nichtspezialistinnen eingesetzt werden können. Und diese Kurzinterventionen, die haben einen psychologischen Hintergrund und sind mit auch um leichter erkrankte Patientinnen und Patienten zu helfen und vielleicht auch als dann eine Vorstufe in einer gestuften Versorgung, wenn man da in einer gestuften Versorgung denkt, dass man so etwas zuerst mal ausprobiert, ob man damit Patienten eventuell schon weiterhelfen kann.
Für welche Patientinnen und Patienten kommt das überhaupt in Frage? Wir haben schon angesprochen, also depressive Störung, aber kann das dann einfach, also ist das dann für jeden Patient und jede Patientin?
Also die Kurzinterventionen oder in diesem Buch sind ganz viele störungsorientierte Kurzinterventionen abgebildet. Und da geht es nicht nur um Depressionen, da gibt es auch Interventionen auch für andere wie Suchterkrankungen, Angststörungen, Schmerzerkrankungen. Also ganz unterschiedliche Störungen. Bei den depressiven Störungen sind es vor allen Dingen so die leicht bis mittelgradigen, für die auch nach der Leitlinie erstmal so niederschwellige Interventionen erstmal ausprobiert werden könnten. Das wären so das Klientel, an das man da vor allen Dingen auch denkt. Oder auch Patienten, die vielleicht gar nicht eine intensivere Behandlung haben wollen. Das ist gerade so, dass ältere Patientinnen und Patienten sehr häufig lieber bei ihrem Hausarzt, bei ihrer Hausärztin bleiben, als zum Facharzt überwiesen zu werden, auch gerade dann, wenn es um psychische Probleme geht.
Theoretisch gefragt, das hört jetzt jemand und würde das, oder da fällt einem schon ein Patient oder eine Patientin ein, für die das in Frage käme, was wären dann die Schritte, die man schon vielleicht morgen in der Praxis umsetzen könnte?
Also dieses Konzept ist nachlesbar und auch mit Videobeispielen auch illustriert. Und ich denke, dass wenn man da entsprechend im Berufsleben steht und ein Hausarzt hat da ja viel Erfahrung auch im Umgang mit Patienten und spricht ja auch schon typischerweise ja die ganze Zeit mit Patientinnen und Patienten auch mit Depressionen. Also das sind erstmal gute Voraussetzungen und dann kann man sich die spezifischeren Interventionen angucken und kann schauen, wie kann man die mit integrieren in den Arbeitsalltag und das mal ausprobieren.
Da haben Sie schon was angesprochen, was ganz wichtig ist, nämlich die Frage, warum braucht es überhaupt Hausärzte, die sich damit auskennen? Oder welche Vorteile hat es, dass auch Hausärzte ein gewisses Maß an psychologischer Betreuung übernehmen können?
Ja, ich denke, es ist ja eine bekannte Tatsache, dass die Wartezeiten auf psychotherapeutische Plätze oder auch teilweise auch schon für eine psychiatrisch-medikamentöse Behandlung, dass da einfach Wartezeiten mit verbunden sind. Und die Versorgungsrealität sieht auch so aus, dass Patienten mit Depressionen überwiegend von Hausärztinnen und Hausärzten auch versorgt werden. Die überwiegende Zahl der Depressionsdiagnosen wird auch in diesem Bereich gestellt, aber auch mehr als die Hälfte werden alleine hausärztlich auch betreut. Also die reine fachärztliche Betreuung, das ist wirklich nur eine kleine Gruppe, wie Untersuchungen immer wieder zeigen. Also die Kombination aus Hausarzt und Facharzt, die ist dann noch etwas häufiger mit so etwa 20%, aber wirklich nur so etwa 10% werden alleine fachärztlich, wobei ich da jetzt die Psychotherapeuten natürlich mit einschließe, werden dort behandelt.
Ich fand den Aspekt ganz interessant, dass Sie auch gesagt haben, ja, für manche Leute ist da auch einfach die Hürde etwas niedriger, das beim Hausarzt anzugehen, dieses Thema, gerade vielleicht für ältere Patienten. Wie sieht das aus?
Ja, auf jeden Fall. Also für Patienten, die sowieso regelmäßig zum Hausarzt gehen und die vielleicht auch schon Beziehungen zu ihrer Hausärztin, zu ihrem Hausarzt über viele Jahre haben. Für die ist es natürlich viel leichter, erstmal eine solche Behandlung in Anspruch zu nehmen. Und was wir auch wissen, ist, dass nicht alle Menschen, die an einer depressiven Episode leiden, dass die immer gleich eine Richtlinienpsychotherapie mit vollem Umfang brauchen, sondern dass auch niedrigschwelligere Interventionen dort gute Effekte zeigen können. Und deshalb wäre ja auch die Idee von so einer gestuften Behandlung, dass man erstmal versucht, mit einfachen Möglichkeiten bei leichten Störungen zu gucken, ob man diesen Patienten nicht schon sehr gut weiterhelfen kann, auch um die Therapieplätze dann auch freizuhalten für die komplexer betroffenen Patienten mit vielleicht vielen Komorbiditäten oder chronifizierten Erkrankungen, dass für die dann auch die Therapiekapazitäten da sind, um eine spezifischere Behandlung nochmal in Anspruch nehmen zu können.
Ganz realistisch gesehen, viel Zeit hat ja so ein Hausarzt, eine Hausärztin nicht für ihre Patienten. Also 20 Minuten, 30 Minuten maximal. Vielleicht könnten Sie kurz erklären, weshalb es trotzdem möglich ist, eben durch eine psychologische Kurzintervention da sehr viel rauszuholen, beziehungsweise warum die so gut integrierbar sind in die Hausarztpraxis.
Ja, das werde ich natürlich auch bei entsprechenden Vorträgen oder Weiterbildungen auch immer wieder gefragt, wie ist das überhaupt abbildbar? Und was ich aber häufig von Hausärztinnen, Hausärzten höre, ist, wir behandeln diese Patienten ja ohnehin. Wir haben jetzt Patienten, die wir schon lange kennen, mit denen haben wir eine Beziehung. Jetzt kommen die mit so einer Symptomatik, dann schicke ich die ja auch nicht gleich weg. Beziehungsweise sagen die auch oft, es gehört zu meinem Job, viele Patienten kann ich schnell abarbeiten, weil die vielleicht nur irgendwie eine kurze Diagnosestellung, eine Krankschreibung, eine Verlängerung vom Rezept brauchen. Und dann gibt es die Patienten, die wirklich auch vielleicht auch aufgrund von psychischen Problemen eine intensivere Betreuung brauchen. Und die werden ja auch heute schon in den Hausarztpraxen ja auch schon behandelt. Und es ist häufig so, dass sie dann zum Beispiel Randzeiten kriegen, wo ein bisschen mehr Zeit da ist oder vor die Mittagspause gelegt, dass dann auch Zeit da ist, um sich ein bisschen länger zu unterhalten. Und diese Kurzinterventionen, die geben jetzt einen sehr guten Fahrplan vor, wie man in dieser kurzen Zeit, wie man die effektiv nutzen kann und etwas sehr Spezifisches für die Patienten machen kann.
Fahrplan ist ein gutes Stichwort. Vielleicht könnten wir genau darauf eingehen. Also als ich Ihnen zugehört habe, ich habe Sie kennengelernt beim DGIM, bei Ihrem Vortrag Anfang Mai und fand das ganz interessant. Es ist sehr klar vorgegeben, wie lang diese einzelnen Sessions sind und was da besprochen wird. Vielleicht könnten wir da kurz drauf eingehen, ja, wie konkret das aufgebaut ist.
Also es ist so aufgebaut, dass man im Idealfall, wenn das abbildbar ist, dass man mit einer etwas längeren Sitzung startet und danach aber dann mit nur kurzen Therapieeinheiten von so etwa 20 Minuten Interventionen auskommt. Aber auch diese erste Stunde, wenn das nicht abbildbar ist, kann man die auch in zwei etwa 20-minütige Sitzungen unterteilen. Und insgesamt umfasst diese Intervention so etwa 4 bis 8 Sitzungen, à 20 Minuten. Und da gibt es einen klaren Fahrplan, was man vermittelt, dass man überhaupt erstmal natürlich braucht man eine Diagnostik, man braucht eine gewisse Aufklärung über Depression. Und dann würde man einsteigen in dieses spezifischere Verfahren, wo man erstmal überhaupt erklärt, was, also das heißt Problemlösetraining für die Primärversorgung, dass man diese Methode vorstellt, dass man vielleicht auch so ein Verständnis, Zusammenhang zwischen körperlichen Symptomen und Depressionen vermittelt, dass man dieses zugrunde liegende Modell, warum macht es denn Sinn, über Probleme und Problembewältigung zu sprechen im Bereich der Depression, was hat das mit der Depression und mit der Stimmung zu tun, dass man das erstmal plausibel macht und dass man dann auch drüber spricht, was für ein Typ von Problemlöser sind sie denn und was sind vielleicht günstige Verhaltensweisen, auch an Problemen ranzugehen. Und dass man danach wirklich so dieses eigentliche Problemlöseschema vermittelt und das in den Folgesitzungen auch immer wieder auf ein neues Problem anwendet und Patienten dabei unterstützt, aktive Problemlöser wieder zu werden in ihrem Leben. Und dadurch entsteht so ein Teufelskreis. Und durch das Problemlösetraining kann man Patienten dabei unterstützen, wieder aktive Problemlöser zu werden, bestimmte Problemkonstellationen wirklich sehr überlegt und gezielt anzugehen und dann auch bestenfalls auch die Erfahrung zu machen, das lässt sich ja bewältigen, was sich dann wieder positiv auf die Stimmung auswirkt.
Okay, Problemlösetraining. Und gerade wenn es eine Person ist, die eine diagnostizierte Depression hat, Problem und Depression klingt ja häufig ein bisschen abstrakt. Also wie sich das dann äußert, kann ja auch bei jeder Person anders aussehen. Vielleicht könnten wir kurz darauf eingehen, was genau das für Probleme sind. Also wie äußert sich das im Alltag der Personen?
Also das Schöne an dieser Methode ist, dass es wirklich sehr, sehr breit ist und ganz viele Bereiche des Lebens mit abdeckt. Das wäre so eine Situation, junge Erwachsene, die ausziehen von zu Hause und sich dann auf einmal neu organisieren müssen. Ein Ehepaar, wo ein Partner erkrankt und man sich dann neu anpassen muss. Es kann aber auch sein, dass es Themen des Alters sind. Also das Alter ist natürlich eine Tatsache. Aber wenn ich jetzt aufgrund des Alters bestimmte Dinge nicht mehr machen kann, die mir wichtig sind, zum Beispiel soziale Kontakte, bin ich beeinträchtigt, weil ich nicht mehr vor die Tür gehen kann. Dann wäre das so etwas, wo man auch überlegen kann, wie kann ich denn so etwas wiederherstellen. Aber da lässt sich wirklich sehr breit, auch arbeitsbezogene Themen und so weiter, die lassen sich auch damit runterfassen. Aber das, was ich jetzt genannt habe, sind vielleicht so ganz typische Bereiche.
Nein, auf jeden Fall. Also wenn ich mir das jetzt allein anhöre, mir fallen ja 5, 6, 7 Personen allein aus meinem eigenen Bekanntenkreis ein, wo so etwas mal Thema ist. Ob sich da eine Situation daraus entwickelt, wo man Hilfe braucht oder nicht, ist dann dahingestellt. Aber ja, also wahnsinnig viele Personen, die in solchen Situationen sind und die eventuell irgendwann eben auch eine gewisse Betreuung brauchen, zeugt ja nur davon, wie wichtig das ist.
Ja, ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen. Also es gibt eigentlich keine Menschen, die nicht irgendwann mit solchen Situationen konfrontiert sind in ihrem Leben. Und das ist auch ganz spannend, weil diese Methode auch durchaus auch schon erfolgreich als Präventivprogramm auch schon angewendet wurde und sich da auch als sehr hilfreich erwiesen hat.
Die Struktur nochmal, um auf das zurückzukommen, das möchte ich jetzt gar nicht totreten, aber also es ist ja immer gut, sich an etwas festhalten zu können. Gerade wenn man eine Sache neu ausprobiert, zum ersten Mal macht und es geht um die psychische Gesundheit einer anderen Person, dann stelle ich mir vor, dass das wahnsinnig hilfreich ist, wenn es da einen Rahmen gibt, eine Struktur oder ja eben eine Anleitung, an der man sich da festhalten kann. Andersrum gefragt, wie wichtig ist es, sich an diese Struktur zu halten oder wie viel Spielraum ist da zwischen Hausarzt, der fragenden Person und dem Patienten oder der Patientin? Empfehlen Sie da eher, sich klar dran zu halten oder ja, wie weit sollte man da gehen?
Also ich empfehle es, sich da sehr stark an die Struktur zu halten, weil genau das, was wir vorhin skizziert haben, wir haben eine Situation, wo wenig Zeit eigentlich zur Verfügung steht. Und bei diesem Problemlösetraining, da ist es so, dass es einerseits ist es extrem offen. Das heißt, ich frage Patientinnen und Patienten, welches sind die Probleme, die sie im Moment am meisten belasten. Ein Patient kann sich das frei aussuchen. Ich frage ihn, was ist das Ziel? Wo wollen sie denn eigentlich hin? Kann er sich frei aussuchen. Wo ich aber total eng dran bleibe, ist, dass ich vom Problemlöseschema auch die entsprechenden Schritte auch einhalte. Und wie der Patient die füllt, ist er also frei, die Struktur einzuhalten. Das ist eigentlich mein Job als Psychotherapeut, wenn ich das anwende, oder in der hausärztlichen Praxis, die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die müssten ja halt darauf achten, dass diese Struktur wirklich bestehen bleibt, Das ist auch aus didaktischen Gründen so. Die Idee davon ist, dass Patienten lernen, dieses Schema immer auf die gleiche Art und Weise anzuwenden, um es später auch losgelöst von dem ärztlichen Kontext auch selbst anwenden zu können.
Ja, okay, verständlich. Ja, ist ja vielleicht auch ganz gut zu wissen eben. So, angenommen, man ist bei Session 6 oder 8 angekommen.
Ja, was erstmal wichtig ist, ist, dass natürlich irgendwie die Leitlinien auch weiterhin noch gelten. Wenn ich jetzt eine niederschwellige Intervention mache, dann ist es trotzdem wichtig, dass ich weiter beobachte, wie ist der klinische Verlauf. Und wenn Patienten davon nicht profitieren und sich vielleicht sogar noch verschlechtern, dann muss ich meine Strategien auch anpassen. Dann kann es sein, dass ich dann noch mal ein Medikament dazu geben muss, ein Antidepressivum, oder dass ich gegebenenfalls auch Patienten dann doch noch mal weiter überweisen muss. Wenn jetzt Patienten davon gut profitieren und man merkt, dass sich die depressive Symptomatik reduziert, dann ist es auch dabei halt wichtig zu gucken, in welchem Bereich liegen die. Also ich empfehle immer auch begleitend die Symptomatik auch zu messen, am besten mit einem Fragebogenverfahren. Das ist einfach in der Anwendung, das ist sicher in der Auswertung. Da weiß ich genau, wo ich da stehe. In der Leitlinie auch beschrieben, auch mit den entsprechenden Cut-offs. Sowas wie den PHQ-9 würde ich da anwenden. Der ist auch kostenfrei. Und dann kann man sehen, kommt er denn in den Bereich, wo der vielleicht gar keine weitere Behandlung braucht, wo der dann eine Vollremission hat, wo ich die Behandlung dann auch beenden kann, oder funktioniert es nicht so gut. Und da habe ich dann einen sehr objektive Marker auch, um das zu bestimmen. Wenn es jetzt initial zu einem guten Ansprechen auf die Behandlung gekommen ist, dann ist das, kann das sehr sinnvoll sein, das dann nochmal zu wiederholen. Also das ist etwas, was wir insgesamt ja sehen, auch in der Psychotherapie, auch in der Richtlinienpsychotherapie. Dann arbeiten wir auch durchaus auch mit Booster-Sessions und begleiten Patienten auch nach dem Abklingen der Depression hinaus auch nochmal, um da nochmal Stabilität reinzubringen. Wichtig ist es halt aber, sich genau das anzugucken, funktioniert es wirklich, profitieren Patienten wirklich davon oder nicht? Und sollten sie nicht profitieren, dann auch wirklich die Behandlung anzupassen.
Gut, jetzt haben wir das sehr groß und breit besprochen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin auch ein sehr praktischer Lerner, eine praktische Lernerin. Vielleicht geht es ein paar unserer Hörerinnen und Hörern genauso. Deshalb, wir haben es eh schon besprochen, aber ich würde Sie jetzt gerne einladen, mit mir eine der ersten Sessions durchzugehen, die ein bisschen nachzuspielen, wenn das okay ist.
Ja, können wir gerne machen.
Klassisch, Sie sind der Arzt, ich bin in diesem Fall dann die Patientin und hole mir auch eine Gratis-Therapiestunde durch diesen Podcast ab. Nein, nur ein Scherz, aber ich würde mal vorschlagen, ich komme mit einem Problem zu Ihnen und Sie führen mich dadurch die erste Session. Mal schauen, wie weit wir kommen.
Ja, das können wir gerne machen, dass es vielleicht auch so richtig aufgesetzt ist. Ich glaube auch, dieses Anwendung des Problemlöseschemas ist so das Herzstück, ist das Interessanteste. Man muss jetzt halt einfach annehmen, dass wir jetzt die ganze Diagnostik, die ganzen Vorarbeiten, auch dieses Modell zu erklären und so, dass das alles schon gelaufen ist und wir jetzt wirklich spezifisch mit diesem Problemlöseschema loslegen.
Genau. Also interessant wäre auf jeden Fall zu wissen, auch wie die Fragen gestellt werden, wie viel lässt man die Patientin erzählen, ist ganz interessant. Und wo leitet man das Gespräch dann vielleicht auch wieder selbst oder wo leitet man es hin? Mhm. Gerne auch kurz erklären, während wir in unserem Gespräch sind, besser gesagt.
Okay, gut. Ja.
Aber ja, dann Film ab sozusagen. Wir befinden uns in Ihrem Büro, in Ihrem Sprechstundenzimmer oder wo auch immer Sie Ihre Patientinnen treffen. Ich sitze Ihnen gegenüber und begrüße Sie.
Hallo Frau Pichler, grüß Sie. Frau Pichler, wir hatten jetzt ja uns für heute vorgenommen, uns dieses Problemlöseschema nochmal genauer anzusehen und auch mal auf ein erstes Problem anzuwenden.
Mhm.
Welches Problem ist denn das, was Sie vielleicht im Moment am meisten beschäftigt?
Also bei gutem Nachdenken würde ich sagen, dass ich immer noch mit meinem Umzug zu kämpfen habe. Inzwischen wohne ich zwar schon seit einiger Zeit in einer neuen Stadt, aber eben durch den neuen Job, den ich begonnen habe, der einfach sehr viel Zeit einnimmt, war es mir kaum möglich, ein Sozialleben aufzubauen. Feste Freundschaften zu finden, finde ich sehr schwierig, vor allem wenn eben am Abend nach der Arbeit nicht mehr so viel Zeit bleibt, um jetzt noch viel zu unternehmen oder ich vielleicht auch einfach so müde und ausgelaugt bin. Ja, und dann weiß ich häufig nicht, wem ich mich anvertrauen kann, mit wem ich sprechen kann. Und ja, es fühlt sich an, als wäre ich sehr alleine in dieser Stadt.
Also das Problem wäre so der Umzug und die noch nicht gelungene soziale Integration, der Aufbau des Freundeskreises. Wie würden Sie das bezeichnen, das Problem, wenn wir das probieren, auf so ein Schlagwort runterzubrechen?
Ja, also ich fühle mich an vielen Tagen sehr einsam und sehr allein.
Okay.
Das heißt, würde ich jetzt mal so.
Ja, Einsamkeit, sich allein fühlen. Ja, sollen wir das nehmen?
Ja, ich glaube, das finde ich sehr passend, ja.
Okay. Und welches Ziel hätten Sie denn?
Also offensichtlich wünsche ich mir schon, dass ich irgendwo Freunde finde, dass ich vielleicht gerade am Wochenende Menschen habe, mit denen ich Sachen unternehmen kann, vielleicht mal irgendwie in ein Museum gehen oder einfach auf einen Café. Das wäre halt natürlich sehr schön.
Super. Kleiner Einschub vielleicht von mir, weil Sie gesagt haben, ich soll doch ein bisschen erklären.
Bitte, ja.
Warum man was macht. Der erste Schritt ist ein Problem festlegen. Klingt sehr einfach und sehr naheliegend. Ist total spannend, wenn man das wirklich anwendet, diese Methode, und macht, dass das häufig für viele Menschen ein total wichtiger Schritt ist und schon zu einer Veränderung führen kann.
Sich das Problem vor Augen zu führen?
Ja. Das konkret zu machen, zu sagen, genau das ist das Problem und genau daran möchte ich vielleicht auch was verändern. Das ist ein erster total wichtiger Schritt und oft ist es eher so eine gefühlte Ohnmacht, das ist abstrakt. Und das konkret zu machen und zu sagen, das ist es und daran möchte ich was verändern, das ist ein total wichtiger Schritt. Und was ich jetzt bei Ihnen auch, Sie fanden das ja wahrscheinlich schon fast banal, dass ich nach dem Ziel ableiten gefragt habe, weil es passt ja bei Ihnen auch das Ziel total zu dem Problem. Oder?
Ja,
wie haben Sie es erlebt? Ich hatte so das Gefühl, dass Sie fast ein bisschen irritiert waren, weil es sich eben relativ banal angehört hat.
Ja, also ist natürlich auch immer interessant, sich in so einer Lage dann ein Ziel zu definieren. Aber auf jeden Fall. Also ich schätze das Thema Einsamkeit, da wäre es natürlich dann das Ziel, Freunde zu finden.
Ja, das ist der nächste Perspektivwechsel drauf. Der erste Schritt ist es quasi, ist konkret zu machen und wirklich für sich festzuschreiben, das ist das, was ich ändern will. Und das Zweite ist natürlich zu überlegen, wo will ich hin. Und auch das kann manchmal in der therapeutischen Anwendung auch schon ein Augenöffner sein, weil ich wirklich ganz konkret sagen muss, da möchte ich zukünftig hinarbeiten. Also ein Ziel zu setzen, ein verhaltensnahes Ziel abzuleiten, kann therapeutisch eine große, große Kraft haben. Das andere, was wichtig ist, ist zu gucken, passt das beides überhaupt zusammen? Auch das erlebt man immer wieder, dass Problem und Ziel eventuell gar nicht zusammenpassen. Das ist bei Ihnen jetzt nicht so gewesen, hat sich daraus ergeben. Aber auch das, ne, da kann man das nochmal reflektieren und gucken, dass das beides wirklich, dass das Ziel wirklich auch was am Problem verändert.
Wie geht es dann weiter in unserem Gespräch, nachdem wir ein Ziel definiert haben?
Das Ziel würden wir jetzt noch ein bisschen genauer definieren. Und zwar würde ich nochmal nachfragen, Frau Pichler. Wir haben jetzt schon mal so abstrakt das Ziel Freunde finden. Und ich fände es gut, wenn wir es versuchen, konkreter zu machen. Und zwar ist es bei Zielen immer hilfreich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn wir feststellen können, haben Sie das erreicht oder nicht. Und zwar in so 1 bis 2 Wochen. Also in den 1 bis 2 Wochen Freunde finden, da bin ich mir nicht sicher, ob Sie dann sagen würden, selbst wenn Sie jetzt irgendwie 3-mal mit Leuten was unternehmen, sind das schon Freunde oder so. Von daher würde ich das gerne so machen, dass wir das auf 2 Wochen beziehen und das andere, dass wir es, wenn es möglich ist, dass man das beobachten kann. Also wenn ich quasi als Flieger an der Wand sitzen würde, dann würde ich sehen, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert.
Und was wäre dann so ein genaues Ziel? Also was lässt sich da in 2 Wochen erreichen, blöd gefragt?
Eine Möglichkeit wäre sowas zu sagen wie, ich habe mich bis dahin einmal mit jemandem getroffen oder ich habe mit einem, dem ich bisher noch nicht gesprochen habe, nochmal Kontakt aufgenommen oder so etwas. Also dass wir schauen, dass es um eine konkrete Verhaltensweise geht oder um einen konkreten Kontakt, der innerhalb von 2 Wochen dann auch möglich ist.
Wie wichtig ist es da, dass die Patientin, in diesem Fall ich, selber diese Ziele setzt? Also sollte da ein bisschen Inspiration gegeben werden oder geht es da sehr streng darum, dass die Patientin selber drauf kommt, was sie will und was sie braucht?
Ja, also das ist es wichtig, dass das ihr Ziel ist. Es ist wichtig, dass das nicht mein Ziel ist, sondern dass das ihr Ziel ist, dass sie das formulieren, dass sie das ausformulieren und dann auch dazu stehen. So wie ich es jetzt gerade gesagt habe, ganz allgemein ist das auch okay, wenn man da ein bisschen Anregung gibt, wie sowas aussehen könnte, wenn Patientinnen und Patienten sich das schwer tun. Aber es sollte auf jeden Fall ihr Ziel sein und sie müssen sagen, ja, da will ich wirklich dran arbeiten.
Werbung.
Kompakt, zielgerichtet und praxisnah. Mit unserem neuen Newsletter Allgemeinmedizin erhalten Sie jeden Montag die relevanten Berichte, Tipps und Neuigkeiten aus dem Spektrum der Inneren und Allgemeinmedizin. Damit bleiben Sie auf dem Laufenden, was wichtig ist für Ihre Arbeit in der Praxis. Unsere Newsletter sind kostenlos für medizinische Fachkreise. Melden Sie sich direkt an ärztezeitung.de/newsletter.
Und angenommen, wir haben jetzt dieses Ziel festgelegt. Angenommen, ich sage jetzt, ja, also ich nehme mir vor, in den nächsten 2 Wochen mit einer Person auf einen Kaffee zu gehen oder einen neuen Kontakt zu knüpfen, Nummern auszutauschen, je nachdem. Wie geht das Gespräch dann weiter?
Also wir würden es noch probieren, abstrakt zu halten, ne? Kaffee trinken oder sowas, das könnte ja schon Lösung sein, aber einen sozialen Kontakt in den nächsten 2 Wochen erstmal zu haben, das könnte so etwas sein, was man als Ziel hat. Und dann würden wir jetzt sagen, jetzt kommt als nächstes, kommt so ein Schritt, der eigentlich am meisten Spaß macht, nämlich Lösungswege entwickeln mit so einem Brainstorming. Und da würde ich sagen, überlegen Sie jetzt einfach mal ganz frei, und sagen Sie so die Sachen, die Ihnen einfach durch den Kopf gehen. Was könnten Sie machen, um mit jemandem in Kontakt zu kommen? Und da ist es überhaupt nicht wichtig, dass das alles gleich super gut funktioniert, sondern dass Sie jetzt einfach viele Möglichkeiten, viele Optionen entwickeln, um dahin zu kommen.
Okay. Dann würde ich jetzt mal vielleicht anfangen mit ja, also vielleicht gibt es irgendwelche Kurse, Hobbys, die
Kurse und Hobbys, okay,
die man machen könnte. Also mir fällt zum Beispiel ein, dass ja Laufclubs inzwischen sehr im Trend sind. Ich gehe auch gerne laufen. Ich weiß auch, dass es einige Laufclubs gibt in meiner Gegend. Sowas könnte man ja auf jeden Fall ausprobieren.
Super. Also Kurse, Hobbys, Laufclub, was gibt es noch? Was fällt Ihnen noch ein?
Ja gut, vielleicht was anderes als Sport noch. Also vielleicht irgendeinen Kurs ausprobieren. Ich habe mal gesehen, es gibt Töpferkurse. Sowas wollte ich eh schon seit langem mal ausprobieren. Ich habe mir auch, ich habe mir wie gesagt seit längerem überlegt, sowas mal auszuprobieren. Das könnte ich ja jetzt mal anstoßen somit.
Ja, das sind ja schon mal Möglichkeiten. Was fällt Ihnen denn noch ein?
Okay. Ich merke, das ist gar nicht so leicht, also so schnell dann auf Ideen zu kommen. Ich könnte, ich weiß, es gibt sowas Ähnliches wie Dating-Apps, aber für Freunde. Also, dass man solche Apps zum Freundefinden nutzen kann oder so.
Ja.
Das wäre vielleicht auch ein Versuch wert, um neue Leute kennenzulernen.
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Welche Möglichkeiten gibt es noch? Also vielleicht, wenn ich unterwegs bin und zufällig irgendwie jemanden Ja, oh, gute Frage. Hey, da muss ich jetzt wirklich nachdenken.
Sagen Sie doch mal, während Sie unterwegs sind, woran haben Sie da gedacht, wenn Sie unterwegs sind? Was wollten Sie da machen?
Ich habe gedacht, vielleicht manchmal kommt man ja ins Gespräch, eben wenn man allein unterwegs ist in einem Laden oder in einem Shop oder in einem Café, dass man dann eben, anstatt dass man es bei kurzem Smalltalk belässt, einfach mal ein bisschen weiter nachfragen. Mhm. Vielleicht entwickelt sich ja ein nettes Gespräch daraus, das auch ein bisschen länger als 5 Minuten geht.
Ja, okay. Fällt Ihnen noch was ein?
Ich glaube, ich komme da gerade wirklich an meine Grenzen.
Das ist auch vollkommen okay. Also man sagt immer so als Daumenregel, dass man so 5 Lösungen haben sollte. Aber da sind wir auf jeden Fall ja schon in dem Bereich. Die haben ja auch dann unterschiedliche Hobbys genannt oder unterschiedliche Kurse und so. Also da haben wir jetzt schon einiges schon zusammengefunden. Und das können wir uns jetzt auf jeden Fall im Weiteren jetzt nochmal zusammen angucken.
Mhm.
Kleiner Einschub.
Gerne.
Für das, wie ich es gemacht habe, warum ich es gemacht habe. Wir haben alle Sachen formuliert selbst, alle Lösungsmöglichkeiten. Und man hat auch gemerkt, am Anfang kamen so Sachen, die sie sich vielleicht schon mal überlegt hatten.
Ja.
Und danach habe ich ja dann, also ich habe probiert, das Tempo hochzuhalten, dass ich nicht so lange drauf eingegangen bin, auf die Kurse oder auf die Hobbys, sondern probiert habe, sie immer dazu zu ermutigen, noch mehr zu produzieren. Also, dass sie unterschiedliche Sachen nennen. Und dadurch entsteht etwas, das manchmal auch kreative Lösungen noch sind, an die man vorher noch gar nicht gedacht hat. Und das ist häufig, ist bei dieser Methode, ist das etwas, was wir uns dazu nutzen machen, dass da so ein bisschen vielleicht die eigenen inneren Bremsen dadurch abgebaut werden und dann auch kreative Ideen nochmal kommen, die manchmal sehr, sehr hilfreich nochmal sein können.
Also ich muss echt sagen, ich habe da jetzt auch sehr nachdenken müssen darüber, was ich eigentlich so gerne mache oder gerne machen würde, und ja, mir nochmal vor Augen geführt, wie schwierig es eigentlich ist, Freunde zu finden. War für mich jetzt auch gerade ein Learning.
Ja. Das andere, wo man immer aufpassen muss an dieser Stelle, was Leute, die anfangen mit der Methode zu arbeiten, eigentlich immer falsch machen, dass sie irgendwann anfangen, da auch Lösungsmöglichkeiten mit reinzubringen, gerade wenn Patientinnen und Patienten wenig produzieren. Und das ist wirklich eine Falle. Das würde man jetzt in dieser Methode nicht machen, dass wir selber jetzt aktiv irgendwas vorschlagen, sondern diese Methode sieht vor, dass wir sie ja in ihren Problemlösefähigkeiten stärken wollen. Das heißt, sie sollten auch diese Lösungsmöglichkeiten aufbringen.
Okay, also es ist wirklich ganz wichtig, da selber drauf zu kommen.
Mhm.
Gilt das auch, wenn man selbst jetzt nicht auf 5 Möglichkeiten kommt?
Ja, normalerweise gelingt das immer, wenn man ein bisschen Hilfestellung noch gibt oder ein bisschen Zeit einfach nochmal im Überlegen gibt. Das gelingt eigentlich immer. Wenn man 4 hat, ist auch nicht schlimm, ja. Also, aber so 4 kriegt man normalerweise schon. Als nächsten Schritt würden wir uns jetzt anschauen, was sind die spezifischen Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen, die es dafür gibt. Was macht gerade das bei einer guten Lösung? Was sind vielleicht Schwierigkeiten von dieser spezifischen Lösung? Dass man die sich erstmal genau anguckt und die Rolle. Als Therapeut wäre es an der Stelle so ein impulsives Problem lösen. Also nicht jetzt die erstbeste Sache, die erstmal zu sagen, das mache ich, sondern jetzt ist im nächsten Schritt, sich die Vor- und Nachteile nochmal bewusst zu machen. Als Therapeut gibt man danach auch noch eine kleine Zusammenfassung der spezifischen Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungsoptionen. Und Patientinnen und Patienten dürfen die auch miteinander kombinieren. Diese Haltung, die im letzten Lösungsschritt ja beschrieben wurde, da auch ganz offen zu sein und auch offen auf Gesprächsangebote einzugehen, das kann ja eine Eigenschaft sein, die sich auch sehr wichtig sein könnte, im Töpferkurs dann auch umzusetzen.
Mhm.
Und was wichtig ist, ist, dass man aber am Schluss mit einem klaren Handlungsplan rausgeht, also dass man sich klar für eine Lösungsoption entscheidet. Und dann sagt, ja, das mache ich jetzt bis zur nächsten Stunde. Das heißt, ich werde beispielsweise mich in einem Laufclub anmelden, wenn ich da schon weiß, da gibt es einen. Oder ich werde mir so eine Dating-App installieren. Und jetzt passiert dem Problemlöseschema was nochmal was Interessantes. Bis jetzt waren wir immer so, dass Patienten ganz frei waren und wir eigentlich gar nicht eingegriffen haben. Das heißt, wir haben nicht groß beeinflusst, welches Problem gewählt wird, welches abgeleitet wird, welche Lösungswege entwickelt werden. Bei der Handlungsplanung, da geben wir jetzt alles, dass das auch wirklich funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt selber weiß, es gibt einen guten Laufclub, es gibt einen guten Töpferkurs, es gibt eine Dating-App für Freunde oder es gibt, weiß ich nicht, einen Café, was ich empfehlen kann oder so etwas. Dann kann ich das da aktiv auch mit reinbringen.
Okay, da gibt man dann seine Tipps dazu.
An der Stelle verändert sich das. An der Stelle gibt man auch wirklich aktiv Tipps auch rein, um die Wahrscheinlichkeit, dass die Umsetzung funktioniert, dann wieder zu erhöhen.
Ach, spannend, ja.
Das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, aber das hängt mit, in der Psychologie unterscheidet man Motivation und Volition. Und man braucht für den Motivationsaufbau dieses Offene und für die Umsetzung braucht man dann was anderes. Also das ist von der Theorie her und von der psychologischen Forschung gut gestützt. Also das macht man jetzt nicht willkürlich so, sondern das ist gut theoretisch hergeleitet, warum man das jetzt an der Stelle dann auch verändert. Man terminiert es auch möglichst, dass man sagt, okay, wann machen Sie das jetzt? Wann kümmern Sie sich drum um diesen Töpferkurs? Wann rufen Sie da an? Oder wann suchen Sie den raus? Wann kümmern Sie sich um diese Dating-App? Und gibt es irgendwelche Hürden, die wir jetzt noch vorweg ahnen können? Und mit die man nochmal sprechen kann, wie man damit umgeht.
Also da stellt man sich wirklich sehr genau einen Plan so für die nächsten Wochen, bis man sich wieder sieht. Sehr genau mit der Patientin.
Ja. Und mit dieser Aufgabe geht dann die Patientin aus der Therapie und nach 1 bis 2 Wochen kommt sie wieder. Und dann wird geguckt, wie ist es verlaufen? Was hat funktioniert? Wo gab es vielleicht noch Probleme? Und dann kann man wieder oben einsteigen, kann noch mal gucken, stimmt noch unsere Problemdefinition, das Ziel das Richtige, Lösungswege mit dem Wissen jetzt von dem, wo es vielleicht Schwierigkeiten gab, müssen wir noch mal andere über die Lösungswege noch mal nachdenken, müssen wir einen anderen Lösungsweg eventuell auswählen. Also jetzt, wenn wir an dem Beispiel bleiben, der Töpferkurs, der ist erst nächstes Jahr wieder, sind da Plätze frei, dann macht keinen Sinn, da jetzt weiter dran festzuhalten, sondern da muss ich auf einen anderen Lösungsweg wechseln. Mhm. Und man erstellt einen neuen Handlungsplan und guckt dann wieder in der Woche drauf, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert. Wenn das dann funktioniert hat, kann man auch gucken, macht es jetzt Sinn, an dem Problem weiterzuarbeiten? Gibt es ein anderes Problem, was im Moment in den Vordergrund gerückt ist? Und so macht man das immer wieder. Und wichtig ist, es ist gar nicht unbedingt notwendig oder es ist nicht das Hauptziel, dass diese Probleme wirklich gelöst werden, sondern dass dieses Vorgehen eintrainiert wird. Häufig ist es sehr hilfreich, auch wenn irgendwas schief geht.
Okay, inwiefern?
Man kann exemplarisch häufig erarbeiten, warum bestimmte Sachen schiefgegangen sind, wenn sie mal schiefgegangen sind. Man kann sich das anschauen. Vielleicht hat die Patientin ja eine bestimmte Art und Weise, mit Problemen umzugehen, die sie immer wieder behindert. Und das würde, wenn ich jetzt sehr viel da eingreife und Patienten nicht selbst wählen lasse und so weiter, wird das gar nicht so rauskommen. Und das unter Begleitung zu reflektieren, ich muss es vielleicht anders angehen, ich muss dann vielleicht doch nochmal anderen Lösungswege priorisieren. Das können sehr, sehr wichtige Prozesse sein.
Sehr spannend. Okay. Ja, dann sind wir mit unserer Therapiestunde am Ende angekommen.
Ja, vielen Dank für das tolle Mitspielen.
Nicht nur mit der Therapiestunde, ich glaube, wir enden uns auch dem Ende des Podcasts somit. Gibt es am Ende noch etwas, was Sie hinzufügen wollen? Haben wir irgendetwas vergessen zu besprechen?
Nee, ich glaube, wir haben nichts ganz Wesentliches vergessen. Das ist ein Therapieansatz. Es gibt auch noch andere Therapieansätze, die jetzt daneben stehen. Also auch in dem Buch Psychologische Kurzinterventionen gibt es dann auch noch einen alternativen Ansatz auch zur Behandlung der Depression. Da gibt es durchaus auch unterschiedliche Verfahren, die nebeneinander stehen, wo man gucken kann, jetzt vom Störungsbild her, aber auch vielleicht von dem, was traue ich mir selbst zu, was entspricht vielleicht auch zu meinem, womit fühle ich mich wohl. Da kann man gucken und da möchte ich auf jeden Fall Kolleginnen und Kollegen sehr ermutigen, dort auch solche störungsspezifischen Anwendungen zu machen. Und was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, was dann aber eine weitere Folge vielleicht eines potenziellen Podcasts wäre, sich auch nochmal die Diagnostik nochmal anzuschauen und da zu schauen, dass man dort eine spezifische Diagnostik macht, um dann auch einen störungsspezifischen Ansatz auch verfolgen zu können.
Guter Punkt. Aber wie Sie sagen, ich glaube, das ist nochmal eine neue Podcast-Folge. Da wird uns die Zeit heute leider fehlen. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand es sehr interessant und sehr spannend und ich hoffe, dass sich die Hörerinnen und Hörer da viel mitgenommen haben.
Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Fischler, dass Sie mich eingeladen haben.
Hat mich sehr gefreut.